Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Philipp D. P. Röhl. Viel Spaß.
KI ist kein IT-Thema. Das ist sozusagen Top-Leadership-Thema. Also vom Top-Management-CEO, die Geschäftsführerin, der Geschäftsführer, die müssen das Thema treiben. Es ist auch 0,0 eine technologische Diskussion oder Transformation, dass man denkt, hey, du brauchst jetzt Tools und so weiter und so fort. 0,0. Es geht um die menschliche Transformation. Also sozusagen der Mensch first. Der muss das sozusagen anwenden. Da muss man auch, und jetzt kommt das Wichtigste, die KI muss ja den Menschen dienen. Das heißt, man sollte halt auch dort in den Unternehmen anfangen, wo halt die einfachsten Cases und die größten Schmerzpunkte liegen.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich hoste das hier seit 2018 und darf mit mutigen, neugierigen und optimistischen Menschen über deren Arbeit sprechen. Wir schauen in die Zukunft der Arbeit und heute ist einer bei mir, der sie mitgestaltet. Philipp Depierreux ist wieder da. Er hat ein neues Buch geschrieben und das schauen wir uns heute an. Mut zur KI, das ist das Thema und mit dem Thema Mut ist er schon länger unterwegs. Wir sprechen also heute darüber, wozu wir Mut brauchen, was müssen wir anpacken, was sollen wir weglassen und wie geht's ihm überhaupt? Er lebt ja mit seiner Family in Kalifornien, Newport Beach und da hat sich auch schon wieder viel getan. Da springen wir heute rein. Euch also gute Unterhaltung, viel Spaß und vorher meine Bitte, abonniert diesen Podcast und verpasst keine Folgen mehr. So, und jetzt springen wir rein. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Philipp zurück ist. Schöne Grüße aus dem frühlingshaften Rostock City.
Hey, lieber Gabriel, hochsommerliche Temperaturen mit aktuell 25 Grad aus Kalifornien. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, freue mich wieder dabei zu sein.
Sehr schön. Du bist kurz vor Buchrelease oder ihr seid kurz vor Buchrelease. Das ist natürlich ein Grund, mal wieder zu sprechen, aber da wir ja wissen, dass bei dir ohnehin immer viel los ist, ist ein spontanes Status-Update auch eine gute Idee. Und für die, die dich nicht kennen, wollen wir natürlich auch nochmal schauen, wer ist dieser Philipp? Von dir ist ja schon immer viel zu lesen und zu sehen gewesen. Aber für die, die dich nicht kennen, stell dich doch mal gerne kurz in deinen eigenen Worten vor.
Gut, also Unternehmer, das Wichtigste ist Familienvater, vier Kinder, setze mich sehr stark für eine digital freie Kinderzeit und Jugendzeit ein in Deutschland. Ja, in diversen Medien sind da jetzt auch Artikel erschienen die letzten Wochen. Also das ist mein großer Fight. Ja, das Thema Mut ist eigentlich mein großes Leidenschaftsthema. Hab ja Adventure, so den Digitalpionier in Deutschland gegründet mit 300 Leuten, ja, wo wir gesagt haben, hey, wir müssen eigentlich Deutschland wirtschaftlich digital transformieren. Also sozusagen das Gegensatz zu der analogen Welt in der Kinderwelt. Ja, habe viel Bücher geschrieben, schreibe auch viel da draußen auf LinkedIn und habe diverse Kolumnen und genau das neue Buch Mut zur KI, das erscheint am 19.03. Und da geht es eben drum mit meinem Co-Autor Friedrich Arnold, der bei der Hörmann-Gruppe das Thema AI, der dafür zuständig ist, dass wir sagen, hey, die Dekade der KI, wir haben sozusagen eigentlich 10 Jahre Zeit, ja, jetzt nicht so projektmäßig, das mal dieses Jahr zu machen, sondern 10 Jahre Zeit, das Thema KI tief in die politische und wirtschaftliche und teilweise auch gesellschaftliche DNA reinzubringen. Und genau, und das ist jetzt kein Buch über Prompten, sondern wir sagen halt, hey, wie geht's, wie kann man es im unternehmerischen Umfeld machen, worauf muss man achten, was sind eigentlich so die Scheitermomente und vor allen Dingen die spannendste Frage ist ja, warum schaffen wir das nicht in Deutschland, hier ein KI-Mindset und in die Umsetzung reinzukommen. Ja, und das haben wir mal niedergeschrieben und wir hoffen, dass wir da den einen oder anderen inspirieren können.
Und das Schöne ist, dass du eben auch den Blick über den Tellerrand mit an den Tisch bringst, denn du wohnst ja, wo nochmal genau?
Genau, in im schönen Kalifornien, ungefähr 60 Meilen südlich von Los Angeles in Newport Beach, hier auf der Peninsula, eine schöne Halbinsel um mich rum, 90% Magas und Trumpies und Republikaner, also es ist sehr rot, aber
und
wir
Jürgen
halten...
Jürgen Klinsmann wohnt auch dort, habe ich gelernt.
Jürgen Klinsmann ist auch
der
da,
war ja
genau.
Im OMR-Podcast bei Philipp Westermeier kürzlich und da ging es auch drum.
Genau, absolut. Wir haben so ein paar Deutsche, die hier sind, auch ein paar Promi-Deutsche, die hier sind. Das ist ganz schön. Und ja, also es ist sehr sicher und ganz wunderbar. Und die Kinder gehen hier lokal auf die Schule. Also hier geht es eigentlich allen sehr, sehr gut. Also zwei Blocks hinter mir ist der Ozean. Also da kann man schon ganz gut aushalten. Aber ich vermisse Deutschland und Europa ja sehr. Ja, also da vielleicht sprechen wir da hier nochmal zu später, genau.
Ja, du bist ja so ein bisschen immer auf dem Sprung, ne? Du bist viel in Deutschland, muss man sagen, ne?
Genau, also jeden Monat ja mindestens einmal. Also hier für meine digitalen Beiratsmandate, Thibaut Knauf, noch für Startups, andere Dinge. Schaue mir jetzt China an, bin also nächste Woche auch in Shanghai und war in Shenzhen jetzt vor 6 Wochen und bin total geflasht von den Chinesen bei allen Herausforderungen, die ja haben, auch vom politischen System her und so Meinungsfreiheit, aber so das Thema Speed and Scale, wo wir uns, glaube ich, in Deutschland ein bisschen was von abschauen müssen, das ist schon wirklich beeindruckend, was da abgeht, ne? Keine Frage.
Wir haben hier vor einem guten Jahr gesprochen im Podcast. Wahnsinn. Und okay. Mich interessiert, was ist denn seitdem passiert bei dir? Also wir kommen natürlich gleich auch dazu, dass das Buch geschrieben wurde, das ist natürlich auch passiert in diesem Jahr, aber was hast du noch erlebt? Was hast du bewegt? Ja, erzähl mal.
Genau, also ich habe hier ein Unternehmen in den USA gegründet, im Bereich, ganz spannend, im Bereich Medicare. Ja, also das ist sozusagen die gesetzliche Altersvorsorge für Seniors, also für Rentner. Und genau, da haben wir jetzt sozusagen das ist ein sehr offline-lastiges Geschäft. Da haben wir jetzt so eine Online-Strecke aufgebaut und sammeln die teilweise über Facebook ein und haben jetzt auch mit KI so ein Mini-Callcenter aufgebaut, wo wir jetzt auch Richtung Automatisierung gehen. Und so, das ist ganz cool. Und haben auch
wie kamst du dazu? Auf die Idee?
Ja, über einen Vater in der Schule, den ich kennengelernt habe, der seit 30 Jahren sozusagen Versicherungen an Rentner verkauft und mir dann von dem Business erzählt hat. Ich dachte, ja klar, wenn du irgendwie 5.000 oder 10.000 Euro im Monat verdienen willst, dann ist das ein gutes Business. Aber wir müssen ja über Skalierbarkeit nachdenken und dann haben wir tatsächlich was gefunden, nämlich den Absatzkanal Zahnärzte. Das ist ganz spannend, dass sozusagen die Zahnärzte, die kriegen halt, da kommen ganz viele Seniors hin, weil die dann jetzt eben durch diese Medicare-Versicherung, davor sind die ja entweder nicht versichert oder ein Arbeitgeber versichert oder schlecht versichert. Und wenn die halt dann Medicare haben, dann sind sie deutlich besser versichert. Dann gehen die dann mit 64, 65 gehen die dann zu den Zahnärzten hin und die sehen natürlich, okay, Katastrophe, weil Amerika, du weißt ja, wie das hier ist mit Zucker und so weiter und so fort. Das ist ja alles ein Desaster. So, und dann kriegen die eine Untersuchung gemacht für irgendwie $80, zahlt die Versicherung. Und dann kriegen die so einen Kostenvoranschlag für $4.000. Und dann stellen die fest, die Versicherung, die zahlt es nicht. Also die deckt es nicht. So, und dann haben wir da unseren Aufsteller stehen. Und dann haben wir den Zahnarzt jetzt als Absatzmittler an Bord geholt, ja, und dass die dann nicht die Praxis verlassen und wieder mit ihrer Versicherung sprechen, die Versicherung zum anderen Zahnarzt schicken, versuchen wir die dann entsprechend so umzudecken, schnell und quick, dass die dann auch sofort ihre Behandlung machen können. Und das ist so ein Sweet Spot, den er gefunden hat und wo wir jetzt eben mit den Zahnärzten gemeinsam skalieren, haben jetzt etwas über 500 Senior-Kunden gewonnen in ein paar Monaten, das ist schon ganz cool. Ja, und es ist ein Provisionsmodell, was auch Lifetime ist, also zwischen $300 und $600 im Jahr kriegst du für einen Kunden, wenn der bei dir bleibt. Das ist natürlich ganz, ganz cool und da testen wir jetzt Online-Sachen aus. Genau, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich das Thema Aktivismus weiterhin, also hier in den USA gegen Trump, egal ob es jetzt Rallyes sind oder lokale Geschichten, ja, oder einfach Gespräche mit der MAGA-Community, die ich ja ständig hier führe, ja, wo ich versuche jetzt den einen oder anderen zu konvertieren. Das ist natürlich jetzt mit Epstein-Files und ja, mit Iran.
Schwindet denn der Halt so ein bisschen? Oder also man kriegt das aus Deutschland ja gar nicht so gut mit, aber ich kann es mir zumindest gut vorstellen, weil es passieren ja schon auch viele Dinge, die ihn sehr kritisch dastehen lassen, auch nach innen.
Nee, genau. Also ich meine, das Wichtige ist ja, sind ja diese Alternative Facts, ne? Das ist ja das Problem, da haben wir damals auch drüber gesprochen, dass die alle in ihrer Newsbubble sind und dass die ihrer Newsbubble natürlich glauben. Da muss man halt eben gegenhalten. Da helfen mir natürlich auch dann meine Kolumnen, weil die sich natürlich, die kennen mich und die mögen mich.
Sind gut recherchiert.
Genau, dann schicke ich denen halt eine Übersetzung von einer Kolumne und dann sehen sie halt, dass eben in Newport Beach der Carwasher, der seit 30 Jahren, der Alejandro, der seit 30 Jahren hier Autos wäscht und hier lebt, der zwei Kinder hat, die hier zur Schule gehen, der Steuern zahlt, der eine Social Security Number hat, aber der keine Aufenthaltsgenehmigung hat, der ist halt deportiert worden. Ja, und der hat eben kein Criminal Record, weil die sagen ja nur, dass die Kriminellen und die Mörder und die Hunde und Katzen essen, dass die ja sozusagen abgeschoben werden und von ICE hier von der Gestapo dann in diese Detention Center reinkommen. Und da kann man ganz gut gegenhalten und dann öffnen die sich und sagen, ach interessant, schick mir mal den Artikel. Genau, und dann geht man dann Richtung Epstein, dann geht man Richtung Zölle, dann schickt man den Artikel und sagt, hey Leute, guckt mal, ihr seid ja Checks and Balances, jetzt muss hier die Regierung hunderte Milliarden an Zöllen, an FedEx und so weiter und so fort zurückzahlen. Die klagen auch alle. Also da wäre es doch wahrscheinlich schlauer gewesen, erstmal über den Senat oder das Repräsentantenhaus zu gehen, anstatt hier mit so einer Order um die Ecke zu kommen. Und da verstehen die schon, dass der Trump da natürlich als Narzisst und shoot first, ask questions later, dass das wahrscheinlich auch nicht so schlau war, was er gemacht hat. Die Preise steigen auch, ne? Das kommt auch dazu.
Er hat ja auch unheimlich viele Fronten aufgemacht. Venezuela, Grönland, jetzt Iran, die ersten Toten sind zu beklagen. Also er hat ja auch versprochen, den Krieg in Iran jetzt innerhalb kürzester Zeit zu beenden. Das hat er ja in der Ukraine auch schon mal getan. Also die
24 Stunden
ist, wie glaubwürdig ist das alles noch nach innen in den USA?
Also overall ist es ja so, wir müssen ja verstehen, der Trump ist ja ein Populist. Das heißt, der hat die These, verfolgt die Strategie, flood the zone with shit. So, das heißt, ich glaube ja sehr stark, dass er den Iran angegriffen hat, weil des Epstein-Falls, die Schlinge um seinen Hals, das ist ganz nah gekommen. Man sieht jetzt, hat es eine Veröffentlichung gegeben jetzt auch, da kommen die ersten wirklich harten Accusations raus und so, ne? Ja. Und so, und das, da versucht er das natürlich weiterzumachen, von den Dingen entsprechend abzulenken, ne? Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass die Protestfront der Leute, die sowieso gegen ihn sind, die ist natürlich größer. Hier gibt es natürlich Rallyes, da nehmen jetzt Millionen Menschen dran teil, landesweit, ne? Und da gibt es dann diverse Aktionen. Dann gibt es hier Bürgerrechtler, die sich da natürlich einsetzen. Und es gibt da schon die ersten Republikaner, die natürlich auch das mehr als mehr kritisch sehen. Trotzdem muss man sagen, dass 2/3 der MAGA-Base natürlich noch weiterhin hinter ihm steht. Trotzdem sollte es Midterms-Wahlen geben dieses Jahr. Die Midterm-Wahlen geben dieses Jahr im November. Trump wird das ja versuchen zu verhindern. Wird der blaue Tsunami durchs Land gehen. Also die werden auch in ihren Hochburgen, wage ich die Prognose, Florida und Texas und andere Bundesstaaten werden die massiv an Sitzen verlieren. Ja. Und die Blauen werden sich alles zurückholen, was man zurückholen kann. Ja, so. Und dann wird es für Trump natürlich schwer, das weiß er, aber er wird sozusagen vorher alles machen, um die Wahl zu verhindern, anzuzweifeln und wird nachher alles wieder tun, um das Wahlergebnis anzuzweifeln. Wird wieder sagen, die Maschinen waren wieder falsch und haben wieder doppelt gewählt.
Er hat jetzt auch die ersten 100 Tage nur nochmal gegen Biden getreten. Das ist jetzt langsam ausgelutscht, die Story. Also muss jetzt ein anderer
Nein,
herhalten.
Aber ist es ja nicht. Du musst ja überlegen. Also das Thema Zölle zum Beispiel, das Thema Preise, also diese Fakten, die jetzt ja hochkommen, da sagt er, die sind ja deswegen da, weil ja damals der Government Shutdown war, letztes Jahr im November. Du erinnerst dich, der war ja ziemlich lang. Ja, und da sagt er halt, ja gut, also da konnten wir halt nicht so arbeiten in der Regierung, weil wir uns immer die anderen Sachen kümmern müssen. Wer ist schuld? Die Demokraten. Aber das Gute ist, da sehen viele Amerikaner sehen das schon auch anders, aber wie gesagt, er ist in seiner Fake-Welt drin, wie das auch teilweise seine Magerwähler sind. Und da muss man halt in Dialog bleiben und mutig gegenhalten. Das ist sozusagen das, was ich das letzte Jahr, als ich das letzte Jahr noch gemacht habe. Genau. Und last but not least ist, mehr in die Presse zu gehen mit dem Thema analoge Kindererziehung. Wir haben ja dieses Riesenthema Social-Media-Verbot, ne, was ja jetzt auch in Deutschland diskutiert wird. Ne,
wie ist denn dein Take dazu?
Mein Take ist Hardcore verbieten. Also Hardcore. Ab wann? Ja, natürlich für mich ab 18 natürlich. Also Social Media.
Bis 18 verbieten. Aber meinst du, die lernen es dann ab 18 auf Schlag?
Ja gut, ich habe ja, die war mit mir in den Medien jetzt. Meine Tochter Lotta hat das ja ausprobiert. Die hat ja mit 18 erst Instagram gekriegt und das hat sie ganz gut gemacht. Und natürlich haben wir sie da auch begleitet. Und
das ist, glaube ich, wichtig, ne?
Und ich glaube, dass das ja auch nur ein Baustein ist, weil in Australien, man sieht es ja, die bauen sich dann eine VPN auf und die können das dann umgehen. Aber generell geht es ja darum, das ist meine These, dass ich glaube, dass die Eltern heutzutage ja schwach sind. Also die sind nicht in der Lage, Nein zu sagen, ne, die Kinder tricksen die aus. Und wenn man jetzt so eine gesetzliche Vorlage hat, dann ist es natürlich viel einfacher für die Eltern zu sagen, hey, ich habe hier ein Social-Media-Verbot ab 14, ab 16, ab 18, also 18 wird sich ja niemals durchsetzen, by the way, ne? So, ab 14, ab 16 in Deutschland und übrigens, du darfst es nicht, jetzt müssen wir die Screentime einführen, wir müssen die App löschen und so weiter und so fort. Also das ist sozusagen das eine und das andere, wofür ich natürlich plädiere, ist natürlich die Regulierung der Plattformen, also die, weil der Algorithmus ist ja nicht nur schädlich für die Kinder, der ist ja auch schädlich für uns. Ja, also ich habe ja Mitte November habe ich Instagram verlassen. Ich war vorher so ein Hardcore-User, habe so, ich sag mal, 5, 6, 7 Stories am Tag gepostet. Ja, also schon noch wirklich intensiv. Ja, so, und seitdem ich da weg bin und der Algorithmus sich nicht mehr hat, geht es mir auch besser.
Social Media, was wünschst du dir dann von der Debatte in Deutschland oder was vermisst du vielleicht auch bei der Debatte in Deutschland?
Ja gut, ich vermisse natürlich ganz viel. Also ich vermisse natürlich das Verantwortungsbewusstsein der Plattformen, aber die sind natürlich nicht verantwortungsvoll, weil die wollen natürlich Geld machen und die wollen den, die, 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 den Algorithmus weiter füttern und natürlich gucken, dass sie verkaufen und dass geliked wird und dass die Screentime hochgeht. Ja, ich selber habe das ja auch für mich als Erwachsener gemerkt. Ich bin also seit Mitte November nicht mehr auf Instagram. Ja, ich habe vorher meine 5 bis 10 Stories am Tag gemacht und habe gemerkt, auch bei meinem ganzen Research mit Trump und so, habe gemerkt, dass ich jeden Tag so 1 Stunde, 1,5 da drauf war mit dem Algorithmus. Das war schon geil, was die mir da geboten haben, aber bin jetzt hardcore weg. Also Entziehungskur, mir geht's super. Also das ist das eine. Das andere ist, die Eltern, von denen erwarte ich natürlich viel mehr Haltung, also viel mehr Klarheit, Nein sagen. Ja, also du hast ja selber Kinder und ich weiß nicht, wie du das beurteilst. Ich finde, dass die Eltern total verlernt haben, Nein zu sagen. Ja, also es wird alles demokratisiert und du darfst und ah ja und gucken wir mal und ich gebe dir Vertrauen. So, und das ist bei dem Thema einfach total toxisch. Das heißt, sie muss bis zum gewissen Alter, ich sag mal 14, 16, ich mach's ja bis 18, mit meiner Frau, mit meinen Kindern, ab 18 erst Social Media und erst mit 14 Smartphone schrecklich Handy und vorher auch mehr oder weniger keine digitalen Devices. Da musst du eben Nein sagen können. Und jetzt kommen wir zum großen Thema Social Media Verbot. Ich glaube, was ja umgangen werden kann, man sieht es ja in Australien, Diskussion in Deutschland. Ich glaube, dass das Social Media Verbot uns in Deutschland, den Eltern, den schwachen Eltern helfen wird, besser Nein zu sagen. Weil natürlich ist es einfacher zu sagen, hey, Stefan, hey, Caroline, ja, du musst jetzt das löschen auf dem Handy, weil du darfst es nicht mehr. Ne? Also der Staat verbietet es. Ne? Wir kriegen eine Strafe, was auch immer. Dann eine Screentime einzuführen und so weiter und so fort. Natürlich mit den Kindern im Dialog bleiben und wenn es dann eingeführt wird mit 16 oder 18, natürlich die Kinder auch zu begleiten. Aber das ganze Thema, last but not least, auch Medienkompetenz, das fehlt natürlich in Deutschland komplett. Und leider auch bei den Eltern. Ne? Das fehlt bei den Lehrern, das fehlt bei den Eltern und das fehlt natürlich auch erst recht bei den Kindern.
Da gab es eine interessante Diskussion auch in der ARD, in der Sendung, und da meinte dann jemand, er fordert dann auch ein Social-Media-Verbot für 60-Jährige plus, weil die können ja die Fakes nicht unterscheiden oft.
Klar. Das fand ich auch ganz interessant. Ja, aber ich sag dir eins, das sind nicht die 60-Jährigen nur, das sind doch die 30 und 40 und
das wird auch immer schwerer. 25 und 55. Womit wir schon beim Thema KI sind. Eine sehr schöne Brücke.
Yes.
Ihr habt ein Buch geschrieben. Was hat denn den Anlass gegeben, dazu eins zu schreiben?
Ja gut, also wir hatten ja, also Friedrich und ich, wir kennen uns ja, das ist ja mein Co-Autor, wir kennen uns ja von unserer gemeinsamen Adventure-Zeit und wir haben ja damals das Thema digitale Transformation nach Deutschland gebracht, haben gesagt, hey Leute, wir müssen transformieren, sonst haben wir schon auch ein Thema hier gesellschaftlich, politisch und auch wirtschaftlich. Das hat ja auch nur so bedingt funktioniert, muss man ja sagen. Also in Deutschland sind wir ja unterwegs, aber sind ja auch noch teilweise far behind. So, und was ich jetzt gesehen habe, ist in der breiten Diskussion in Deutschland, dass wir ja, was zu Deutschland passt, natürlich eine angstgetriebene Diskussion führen, was KI angeht. Ne? Also das heißt, wir sind abwartend, wir sprechen über die Fehler, wir sprechen über die schlimmen Dinge, die passiert sind. Wir reden viel zu wenig über die Chancen, es werden viel zu wenig die positiven Beispiele da draußen gebracht. Es wird auch viel zu wenig darüber gesprochen, wie ist eigentlich die beste Herangehensweise, um in Unternehmen KI wirklich sinnvoll einzuführen. Also was sind so die 5, 6 Regeln, an die wir uns halten müssen? Und was sind auch die Don'ts, die wir auf keinen Fall machen dürfen?
Ja,
so. Und das haben wir natürlich in unserem Alltag gesehen. Ich meine, der Friedrich ist bei der Hörmann-Gruppe, da sind mehrere Weltmarktführer im Portfolio, deutlich über 20 Unternehmen. So, der sieht natürlich genau, was funktioniert und was nicht geht. Und da haben wir die Perspektiven zusammengeworfen und hoffen wir, dass wir jetzt einen guten Aufrüttler hier für Deutschland geschrieben haben. Genau.
Und das Thema Mut ist ja eins, mit dem du schon lange unterwegs bist. Das hat ja erstmal gar nichts mit Technik oder Technologie zu tun, sondern ist ja eine Haltungsfrage. Und absolut. Du appellierst ja schon immer, auch auf LinkedIn ist das ja immer wieder zu lesen, dazu, seid mutig, probiert was aus, lernt aus euren Fehlern. Du schreibst auch über Scheiter-Stories. Neulich hast du dir irgendwie ein Piratenspiel installiert. Das fand ich auch sehr gut.
Du gehst damit auch
offen um, ja. Und das könnten wir natürlich auch mehr gebrauchen.
Genau, also das Gegenteil, Gabriel, und das ist jetzt gar kein KI-Thema, sondern ein deutsches Thema, das Gegenteil von Mut ist ja Angst. So, und da ist immer die Frage, warum haben wir Angst? Natürlich, weil wir in Deutschland so dieses Angst vom Scheitern haben. Also anders ist in Amerika, wo du ein Vorstellungsgespräch hast und wo die dich erstmal fragen, die Leute, hey, erzähl mal deine Scheitergeschichten. Und der Deutsche denkt, ja, okay, da muss ich jetzt drum rumgehen und muss da irgendwie, nee, die wollen die Scheitergeschichten wissen, weil je mehr du gescheitert bist, desto besser willst du measure learn und du hast irgendwie die Fehler schon gemacht und machst sie nicht nochmal. Und das ist in Deutschland ja wirklich anders, ne? So. Ja. Dann auch dieses Thema cover your ass. Also wir wollen uns anpassen und dürfen keine Fehler machen und dürfen nicht zu viel Geld ausgeben und dann scheitert das Projekt und dann so weiter. So. Und das ist das eine. Und das andere ist natürlich, wofür wir Mut brauchen, ist natürlich vom Sofa aufzustehen. Also im Vergleich zum amerikanischen System. Wir sind halt eine eine saturierte Gesellschaft. Wir sind satt. Wir haben halt, wir beschweren uns, aber haben ein 60-Euro Deutschland-Ticket. Wir beschweren uns und haben ein Top-Gesundheitssystem, wo jeder, egal in welcher Klasse, ja, wo jeder top versorgt wird. Ja, vielleicht muss einer eine Woche länger warten oder nicht. Ich bin privat versichert. Ich muss teilweise 8 Wochen auf einen Arzttermin in USA warten. Also ich bezahle out of pocket. Ich bin der beste Kunde. Muss trotzdem lang warten. Ja, in Deutschland beschweren sich alle. Ja, das Thema Social Security, Sozialsystem in Deutschland, das kostenlose Universitäten, das Schulsystem, ja auch eher fair, auch ein duales System, das müssen wir ja feiern bis zum Abwinken. Das ist sozusagen auch da. So, und das,
auch die Ausbildung, das hatten wir ja auch im Podcast kürzlich.
Absolut.
Also wir haben viele Errungenschaften, da sind wir uns einig.
Wir haben viele Errungenschaften, aber die Errungenschaften, die lassen uns auch ein bisschen müde und träge werden. Ja, und das, jetzt haben wir ja auch aktuell wieder einen Lufthansa-Streik, ne? Jetzt streiken ja hier irgendwie die Leute, die zwischen 200 und 300.000, also no offense, Leute, ich bin großer Lufthansa-Fan, ne? So, aber ich sag mal, in der jetzigen Zeit mit Iran-Krieg und diesen ganzen Themen, die wir haben, da frage ich mich, okay, sind wir überhaupt noch richtig unterwegs? Und da natürlich mutig zu sein und zu sagen, hey, wir starten jetzt ins Ungewisse und wir versuchen, Dinge auszuprobieren. Und gerade im Bereich KI, wo wir ja täglich sehen, die Dinge, die auch nicht funktionieren, aber die tausende Dinge, die funktionieren, ja, und das müssen wir mehr feiern und da brauchen wir ein gutes Methodenset für und dafür haben wir das Buch geschrieben.
New Work Chat Werbung.
Und ein Veranstaltungstipp in eigener Sache. Ich bin nächste Woche auf der Zukunft Personal Nord in Hamburg zu Gast und halte dort meine brandneue Keynote. Es geht, wie sollte es anders sein, um Storytelling und die Frage, wie ihr eigentlich mit eurem Storytelling jetzt vorwärts kommt und warum das gerade in Zeiten von KI einer der wichtigsten Future Skills ist. Denn wir können nicht nur Aufmerksamkeit erregen, das schaffen wir vielleicht sogar auch mit KI-Unterstützung. Nein, es geht darum, Vertrauen herzustellen und das hat mit unseren Werten zu tun, das hat mit unserem Unperfekten eigentlich zu tun und wie ihr jetzt eure Story-Strategie baut, das erkläre ich euch in meinem neuen Newsletter, den ihr abonnieren könnt. Ihr findet den Link hier in den Shownotes. Wer mit mir arbeiten will, der kann mich auch gerne buchen als Keynote-Speaker, als Moderator und eben auch als Story-Coach. Wenn ihr also sagt, ihr wollt jetzt eure eigene Strategie entwickeln, ob es jetzt Richtung Unternehmen ist, also nach innen, Richtung Mitarbeitende oder auch nach außen, Richtung Kunden, dann lasst uns doch mal einen Kaffee trinken und darüber sprechen. Jetzt geht's zurück in den Podcast. Viel Spaß.
Werbung Ende.
Ich habe auch nochmal in der Vorbereitung auf unseren Podcast nachgeschaut. Also es ist ja schon ein Fortschritt zu erkennen, dass immer mehr Unternehmen auch mit KI arbeiten und auch vorhaben, noch mehr zu machen. Und gleichzeitig habe ich mal geschaut, was sind denn so die Bremsen, die da wahrgenommen werden von der Unternehmensseite. Und ganz vorne scheint auch das Thema Unsicherheit bei Recht zu sein. Also man weiß nicht genau, darf man das? Wie ist das mit der Regulatorik? Wir warten dann doch mal ab, bis der Gesetzgeber irgendwas regelt, was er ja gar nicht kann, weil das Thema viel zu schnell ist, wie wir wissen. Und das ist irgendwie die Krux.
Klar, aber die Regulatorik auf EU-Ebene ist ja relativ klar. Also man kann eigentlich Vollgas geben. Ja, und ich meine, es gibt so ein paar Dinge, die wir auch im Buch beschreiben, die auch klar sein müssen. Das ist also, KI ist kein IT-Thema. Das ist sozusagen Top-Leadership-Thema. Also vom Top-Management-CEO, die Geschäftsführerin, der Geschäftsführer, die müssen das Thema treiben. Es ist auch 0,0 eine technologische Diskussion oder Transformation, dass man denkt, hey, du brauchst jetzt Tools und so weiter und so fort. 0,0. Es geht um die menschliche Transformation. Also sozusagen der Mensch first. Der muss das sozusagen anwenden. Da muss man auch, und jetzt kommt das Wichtigste, die KI muss ja den Menschen dienen. Also ja. Das heißt, man sollte halt auch dort in den Unternehmen anfangen, wo halt die einfachsten Cases und die größten Schmerzpunkte liegen. Da sage ich immer, Musterbeispiel, Protokollführung. Ja, so, das kann man ja sofort mit KI entsprechend umsetzen, ja, oder Außendienst, ne, wenn der Außendienst irgendwie draußen ist, habe ich auch in ganz vielen Mandaten, ja, was ist für die der große Pain? Das sind halt Besuchsberichte, das ist in das ERP-System, die Daten nach dem Treffen einzugeben beim Kunden, das kannst du ja alles KI automatisieren, da gibt's ja schon die coolsten Lösungen, wo der Vertriebler anrufen kann und wo der von der KI gefragt wird, hey, wo warst du gerade? Ich sehe in deinem Kalender, du warst bei so und so, dann stellt er 5 Fragen, dann kriegt er schon, vielleicht der Kunde sogar schon ein Angebot, während der Vertriebler im Auto sitzt, ne, und das ist, glaube ich, total wichtig, dass wir das verstehen müssen, dass halt die KI den Menschen dienen muss und dass es halt kein technologisches Projekt ist, sondern dass es halt ein menschliches Projekt ist, ja.
Und das ist auch die Frage, also wie erzählen wir diese Story, ne? Das ist ja immer mein schönes Beispiel hier in Rostock. Wir sind ja Mitglied des Smart City Projekts, das es in Deutschland gibt für einige Städte. Und bei uns wird es gebrandet als Smile City Rostock innerhalb der Stadt. So dass du gar nicht über Technologie sprichst.
Smile
City? Du kommst erstmal dahin. Smile City Rostock, ne? Und du sprichst also darüber, was bringt uns zum Lächeln? Was ist denn, was hilft uns denn, ne? Was macht uns das Leben leichter? Was hilft uns, dass wir gerne in unserer Stadt leben und arbeiten, ne? Und sonst bist du gleich in irgendwelchen IT-Schubladen und kommst natürlich mit den entsprechenden Problemvorstellungen, die es dann gibt.
Du hast total recht, aber das ist natürlich auch das finde ich jetzt ein ganz gutes Beispiel, wie es dann auch gehen kann, wenn das natürlich akzeptiert wird. Die Herausforderung, die wir hier haben, ist ja auch natürlich nicht nur wir selber, wo wir selber, du siehst es ja auf LinkedIn, eher die negativen Beispiele feiern und posten, sondern auch die Medien, ne, Clickbait-mäßig ja auch eher die negativen Beispiele nach draußen bringen. Ich mache mal mein Musterbeispiel, ich bin großer Handelsblatt-Fan. Im Januar hat ein Handelsblatt-Journalist den sozusagen den Autopilot von Tesla in Deutschland getestet und die Überschrift war, mit dem Autopilot mit Vollspeed ins Schlagloch oder so. Das war die Überschrift, ja, so. Und eigentlich ist, wenn du das liest, diesen Artikel, der ist ziemlich lang, ja, sagt, dass dann eigentlich alles ziemlich gut funktioniert. Und auch nochmal, wir sind ja Self-Driving stufenmäßig weit hinter USA. Also USA ist ja viel weiter, ne?
Ja,
so.
Ja.
Und dann ist er halt eben auf dem letzten Parkplatz, der nicht markiert war. Abends, es war dunkel, hat die Kamera das Schlagloch nicht gesehen. Ja, und das war halt eben so ein Schotterparkplatz. Und dann ist er halt da voll reingefahren. Aber da sage ich auch immer wieder, das hätte man ja anders schreiben können, weil wir müssen ja trotzdem weiterhin drauf achten, wo fährt der Wagen hin. Das heißt, er hätte bremsen können, er hätte lenken können. Und ich habe ja Self-Driving in meinem Tesla freigeschaltet bekommen zu Weihnachten. Ich habe das nicht gekauft, weil das kostet ja 10.000 Dollar hier, von Elon Musk letzten Dezember. Und ich kann dir eins sagen, ich habe Videos gemacht, ich bin ja einen Monat Self-Driving gefahren, ich habe geheult vor Freude. Ne? Du fährst 70 Meilen von hier, von Tür zu Tür, von Newport Beach nach Los Angeles, der macht siebenspurige Fahrtwechsel, der hält an den Kreisverkehren, der macht die Ampel, du kannst Modi einstellen.
Und wie funktioniert das ganz konkret? Hast du da eine Kamera oben auf dem Dach auch nochmal, oder?
Der Tesla hat ja, ich glaube, 20 eingebaute Kameras, ne? Darüber läuft es ja komplett, ne?
Ja.
So, reicht. Und dann gibst du in dein Navigationssystem das ein, dann fährt er aber auch ins Parkhaus rein. Also er fährt ins Parkhaus rein, dann fragt er dich, wie soll ich jetzt links oder rechts, welche Etage? Dann, also du kannst dir das nicht, also alles, der,
du sprichst
das
mit
ist,
ihm, ne?
Genau, das ist totaler Wahnsinn. Und jetzt ist ja noch Grok-Integration drin, der hat ja noch KI, sein KI-Tool, was ich jetzt nicht nutze, weil ich jetzt nicht so ein Musk-Grok-Fan bin. Aber genau, also du siehst, das kann man jetzt positiv sehen. Und natürlich muss man auch hier in den USA aufpassen. Und natürlich gibt es hier Videos, wo der die Bahnschranke nicht gesehen hat und eben durch die Bahnschranke zweimal gefahren ist. Ne? Das gibt's auch. Aber genau, da halt eher positiv positiv zu erzählen und zu sagen, hey, das hat funktioniert und das hilft uns, das fehlt uns in Deutschland.
Ja.
Da brauchen wir gute Case-Studies und Leute, die mutig nach draußen gehen.
Ich hatte das auch kürzlich, als ich mit jemandem sprach, da habe ich dann auch nochmal von Waymo erzählt, also die Self-Driving-Taxen, die es ja schon lange in San Francisco gibt. Aber hier ist das für viele noch unvorstellbar. Und da sind wir nämlich auch bei einem meiner Lieblingsthemen, Vorstellungskraft. Also wollen wir uns überhaupt was vorstellen? Und da habe ich auch manchmal so die Befürchtung, die Leute hier halten auch gern das fest, was sie kennen, was ihnen gewisse Sicherheit gibt, was ihnen vielleicht auch die Angst nimmt, zu sagen, naja, das kenne ich.
Natürlich, da schreiben wir auch ein Buch zu, das ist natürlich die deutsche Gewohnheit und die Angst vor Veränderungen und das Unvorstellbare, das beschreiben wir direkt im Vorwort. Ich habe das von meinem Freund Berthold, der hat mir die Geschichte mal erzählt, versuch mal einen DIN A4-Blatt 42 Mal zu falten. Und da fangen die ersten ja an zu falten. Ich glaube, es geht irgendwie 7 oder 8 Mal. Wenn du es 42 Mal falten würdest, dann wäre sozusagen die Dicke weiter als die Entfernung von der Erde zum Mond. Ja, und das ist ja KI. Also wenn man ja auch sieht, die letzten Wochen, also was jetzt mit OpenClaw passiert ist, ne, ich habe das ja auch ausprobiert, das ist ja meine Fehlergeschichte.
Ja, das war ja
genau,
die Piraten,
genau.
Sorry.
Das heißt, wo die KI jetzt deine Maus übernimmt, um das mal einfach zu erklären. Also eigentlich alles am Rechner macht mit der Maus, was du auch machen kannst. Das finde ich ja Wahnsinn. Dann habe ich jetzt Perplexity Computer vor 3 Tagen installiert. Ja, das ja auch in die Richtung geht. Und das ist schon wirklich Wahnsinn, in welcher Geschwindigkeit sich das weiterentwickelt. Und deswegen ist auch mein Appell an euch alle da draußen, nehmt euch jeden Tag KI-Zeit. Also und vor allen Dingen KI-Zeit, um neue, nicht nur prompten und sagen, ich habe eine E-Mail und neue Tools ausprobieren. Vieles ist auch kostenlos, aber ihr müsst, um die richtige Power zu erleben, müsst ihr auch mal 10, 15 Dollar im Monat ausgeben. That's the way it is, ja. Und wenn jeder, egal ob jetzt irgendwie einfacher Sachbearbeiter, Sachbearbeiterin oder mittleres Management oder Top-Führungskraft, jeder sollte sich jeden Tag, und das ist auch meine Mission, ich mache jeden Tag eine Stunde KI mit neuem Zeug und es macht mich wahnsinnig, ich heule ja, ich beschimpfe die KI. Ja, es funktioniert doch ganz, finde ich, aber viele Sachen sind solche Gamechanger-Sachen und das kann man dann natürlich wieder ganz gut als Inspiration auch in seinen beruflichen Alltag dann irgendwie reinbringen und gucken, wie man da sozusagen Themen auch entsprechend umsetzen kann. Genau.
Und was natürlich auch eine spannende Frage ist, über die ihr im Buch schreibt, KI soll dem Menschen dienen, hast du schon gesagt, aber die Frage dann eben auch, was ist dann das Menschliche? Worauf sollten wir und können wir uns in Zukunft konzentrieren? Also wie stellst du dir die Zukunft der Arbeit dahingehend auch vor? Wir können vieles abgeben und delegieren, wir können auch in Kollaboration mit Agenten arbeiten, aber was wird das Menschliche bleiben?
Gut, also dazu zwei Themen. Also ich glaube, dass also viele Menschen sagen ja, die das negativ sehen, die sagen ja, 80% der Jobs, die es jetzt gibt, die fallen halt durch KI weg und wir sind dann arbeitslos und wir machen nichts mehr. Ich sehe es ja anders. 80% der Jobs, die in den nächsten 5 bis 10 Jahren entstehen, die kennen wir, die Jobprofile kennen wir jetzt noch gar nicht. Also das ist sozusagen die Positivformulierung, das ist das eine. Und ich sag mal, wenn du mich fragst, also ganz einfach High Level, das steht auch im Buch drin, was ist unsere Daseinsberechtigung? Unsere Daseinsberechtigung sind die, also bringen uns die Soft Skills.
Ja.
Ja, also natürlich müssen wir mutig sein und wir müssen irgendwie kreativ sein und wir müssen vor allen Dingen kritisches Denken, du hast es eben gesagt, KI, wir müssen kritisches Denken entwickeln, aber vor allen Dingen brauchen wir 4 Kompetenzen, Sozialkompetenz, Empathie, Kommunikationsfähigkeit und Teaming. Diese 4 Themen, die werden digitale Tools und KI auf Jahrzehnte lang nicht so einfach abbilden können. Ja, und jetzt kommen wir wieder total high level zum Thema Ausbildung und wie wir auch in Deutschland und in der Welt unterwegs sind. Die Lehrer werden auf diese 4 Kompetenzen, auf die 7 by the way auch nicht, ja, auf die 7 Kompetenzen, wo immer es ja auch Mut dazu gehört, nicht trainiert. Unsere Kinder werden da nicht ausgebildet. Die klassische Universitätssystem bildet nicht aus. So, das heißt, wir müssen darauf achten im Schulsystem, aber auch als Eltern und auch für uns als Leader, wenn wir unsere Mitarbeitenden schulen, dass wir diese 4 Soft-Kompetenzen, Soft Skills, dass wir die entwickeln. Und wenn wir die entwickeln, dann glaube ich, dann sind wir für die Zukunft gerüstet. Dann werden wir einen guten Platz mit der KI finden und dann werden wir auch gute Entscheidungen treffen können, wo die KI uns eben nicht wo die KI uns eben hilft und nicht uns irgendwie schadet. Aber natürlich wird sich, honestly, Gabe, es wird sich alles verändern. Ja, aber die Frage ist, sieht man das halt wirklich positiv und gestaltet man das positiv mit, indem man sich jetzt, Dekade der KI, die nächsten Jahre mit den Themen beschäftigt, mit den Tools beschäftigt, sich öffnet. Und das ist ja auch spannend, auch für euch da draußen, wenn ihr zuhört. Ich meine, es geht ja auch hier ums Thema HR und ums Thema Personal und People. Ne? Jetzt überlegt doch mal, wenn ihr jetzt im Personalgespräch seid, ihr habt jetzt euer klassisches Jahresgespräch oder Quartalsgespräch, ja. Aber wenn ihr dann natürlich berichtet und sagt, hey, ich beschäftige mich auch privat mit der KI und habe jetzt das und das gemacht und habe Ideen für die Company und so weiter und so fort. Ja, dann ist das. Und jetzt kommt Haltung. Wir sagen ja Speed, also Geschwindigkeit, Mut und Haltung beim Buch. Haltung, aber seht das natürlich datenschutztechnisch kritisch und viele Ergebnisse, die rauskommen, sind noch nicht so gut und so weiter und so fort. Aber das ist ja immer besser, sich mit den Themen zu beschäftigen, als zu sagen, ich verteufel es. Also für den Karriereweg im Unternehmen und für Bewerbungen sowieso. Also ich glaube, dass es Berufssegmente jetzt schon gibt, wo die HRler sagen, hey, wenn wir jemanden haben, der sich gar nicht mit KI beschäftigt, also die erste Frage, die ich jedem Mitarbeiter stellen würde, egal ob der jetzt bei mir im Fahrdienst arbeiten würde, an der Maschine arbeiten würde oder in der Verwaltung White Collar oder Management, würde ich sagen, hey, wie siehst du KI und was machst du persönlich mit dem Thema KI? Und wenn die Person mir sagen würde, nix, ist alles Mist, will ich nicht, ja, dann wäre das schon mal kein Einstellungskriterium. Honestly. Ja, also das, um das mal hart zu sagen, ja, und das egal, um welchen Job es geht.
Es wird auch spannend dann, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass dann Agenten die ersten Vorstellungsgespräche in den ersten Runden führen, um so ein bisschen vorzuselektieren, gerade bei großen Unternehmen. Aber irgendwann wird es dann natürlich Mensch zu Mensch eine Kommunikation geben, weil ich glaube, es braucht auch noch eine gewisse Intuition, die wir ja als Menschen auch einfach haben, ja, um zu wissen, passt dieser Mensch jetzt in mein Team, passt dieser Mensch jetzt natürlich zu unserer Kultur. Ne? Also das sind dann auch wieder Dinge, die eine KI natürlich nicht kann.
Nein, ich glaube, und da brauchst du auch wieder die Kompetenzen für. Da musst du dich ja reinfühlen in den anderen. Du weißt ja, wofür steht deine Unternehmenskultur, das kannst du matchen, das kann eine KI ja nicht machen. Und auch nochmal ein gutes Beispiel, Gabriel, die KI muss dem Menschen dienen. Was ist, wenn ich jetzt CEO wäre von so einem Mittelständler, was wäre mein Riesenthema jetzt, also natürlich neben Konjunkturthemen und jetzt, was im Iran passiert und tausend Sachen da draußen und so, ne, Fachkräftemangel, mein Riesenthema wäre das Thema Alterspyramide. Also das heißt, die Babyboomer, die gehen jetzt in Rente. Ja, und ich sag mal, wenn du so einen Mittelständler hast, der hat dann so 80 Jahre, 120 Jahre Historie auf dem Puckel, manche 200. So, und dann geht dann jetzt der 65-jährige Maschinenführer, Schichtleiter, was auch immer, der geht jetzt in Rente. So, und was hat der? Der hat natürlich seine, kennst du vielleicht, in seiner Holzschublade an der Maschine hat er so ein Büchlein liegen, da hat er sich so Sachen reingeschrieben, dann ist ja 90% im Kopf. Und jetzt überleg mal, wie einfach könnte man doch durch eine KI diesen Wissenstransfer machen, ja? Die KI könnte den einfach interviewen, begleiten, sagen, hey, erzähl mal, so, und dann erzählt er Geschichte, dann analysiert er das, so, dann können noch Kollegen befragt werden, dann hat er sein Büchlein, das kann man irgendwie dann auch vielleicht mal einscannen, das kann er auch einfach vorlesen, völlig egal, so, und dann hast du das Wissen schon mal überhaupt gesammelt, das passiert ja aktuell teilweise gar nicht, ja? So, und dann kommt der neue, der Steven oder der, was weiß ich nicht was, der Maximilian, ja, mit 25 oder 20 jetzt in der Ausbildung, dann nach der Ausbildung, der kommt rein und die KI kann den sozusagen trainieren oder kann Trainingsvorlagen.
Das haben wir auch hier im Podcast schon gehabt, ein Case, also da war jemand zu Gast, die machen genau das in Frankfurt am Main, dass sie mit Hilfe von KI quasi dieses Wissen digitalisieren, kann man eigentlich schon sagen, und das dann in Form von Trainings allen anderen bereitstellen, fand ich auch super.
Aber siehst du, genau, und das ist auch wieder was, wo ich mir sage, hey, das ist doch auch total, finde ich, respektvoll, wenn wir an die nächsten Generationen denken. Und das ist ja, da muss man natürlich jetzt dem 65-jährigen Maschinenführer das einmal erklären, weil der findet das jetzt wahrscheinlich komisch, mit der KI zu sprechen. Aber das Empathie, Sozialkompetenz, Kommunikation, Teaming, denk wieder an unsere vier Kompetenzen. Wenn du da als Führungskraft, da kriegst du den Maschinenführer Willi hin, dass der das macht. Der wird sich mit der KI hinsetzen und der wird den Transfer hinkriegen. Wir müssen es halt nur machen und wir müssen uns trauen.
Was können wir in Sachen KI von den Amerikanern lernen und was können die Amerikaner von uns lernen?
Ja, also gut. Speed und das Thema Scale, das ist natürlich das, was in Amerika und das Thema Mut, was in Amerika natürlich an jeder Straßenecke, nicht nur bei KI, aber gerade bei KI und bei allen anderen Themen natürlich da ist. Also wenn hier was nicht funktioniert, dann kümmern sich die Leute sofort darum. Da wird nicht gesagt, der Staat muss das machen. Oder in der Schule, ich zahle Schulgeld, die Schule muss das machen, da macht man die Sachen selber. Ja, da gibt man selber Gas, da macht man das selber mutig, auch wenn man irgendwie sagt, ja, eigentlich darfst du es nicht, aber du machst es irgendwie trotzdem. So, das ist natürlich total klar, ne? So. Und was wir natürlich in Deutschland haben, ist natürlich das Thema Haltung, also wo wir wirklich sagen, wie gehen wir eigentlich mit Daten um, mit Datenschätzen um und wie öffnen wir Schnittstellen. Und natürlich ist sozusagen das Thema Datenhoheit für uns wichtig und es ist auch gut, dass wir das weiter beschützen. Dennoch, jetzt nehmen wir wieder mal die Social-Media-Debatte bei Kindern, sagen die Eltern jetzt aktuell, wir wollen nicht, dass es einen Social-Media-Filter, eine Altersbegrenzung mit 16 Jahren gibt, weil dann müssen die Kinder ja den Personalausweis hochladen. Und dann sieht man, das passt nicht und dann ist der Personalausweis irgendwo oder es passt und dann liegen die Daten da und dann sage ich mir, Leute, aber was machen die Kinder denn jetzt? Ich meine, jetzt geben die ihr komplettes Leben frei, ja, und die Algorithmen arbeiten ja jetzt schon mit allen Daten, vielleicht außer meinem Personalausweis, ne? Mhm. So, also das heißt, hier beim Thema Daten sich zu überlegen, auch wenn du jetzt an das deutsche, an die Ministerien denkst, sie sind ja alle in Datensilos. Das kann doch nicht wahr sein, dass da die Ministerien nicht miteinander kommunizieren, dass sie die Daten nicht weitergeben. Es kann doch nicht sein, dass eine zentrale Patientenakte natürlich geschützt und natürlich auch geschützt vor irgendwelchen anderen Themen, wo dann irgendwie ein Scoring-System hinterkommt, wie in China. Aber dass man zu jedem neuen Arzt, zu dem man rennt, muss man die neue Arztgeschichte erzählen. Das ist doch crazy. Das kann doch heutzutage nicht sein. Mhm. So. Und da natürlich können wir uns, glaube ich, das amerikanische Mindset mutig sein, schnell sein und vor allen Dingen die Themen wirklich umsetzen, aber mit Haltung. Ich glaube, das können wir von den Amis sehr stark lernen. Mhm. Ja. Und auch, Gabriel, jetzt beim Thema KI zu sagen, hey, das haben wir mal ausprobiert, aber es hat doch nicht funktioniert.
Ja.
Und dann über das Nicht-Funktionieren sprechen. Aber jetzt kommt's, aber bitte vorher 5-mal über das Funktionierende sprechen, weil das vergessen wir ja immer. Wir Deutschen, wir feiern die Niederlage, wir feiern das gescheiterte Projekt, wir feiern die 2 Millionen, die in den Sand gesetzt wurden, wir feiern das Beratungsteam mit 15 Leuten, die gescheitert sind. Ja, das feiern wir. Und wir feiern eben nicht die Dinge, wo man sagt, hey, da hat einer investiert, das hat super geklappt und das ist in 3 Monaten entwickelt worden und das ist outstanding und super. Und das passiert nicht. Und da glaube ich, dass wir in der Breite, nicht nur bei KI, sondern in allen Themen, dass wir da ein Mindset-Shift in Deutschland brauchen. Dringend notwendig.
Gute Geschichten sind wichtig. Ihr habt im Buch auch einige wieder dabei. Du hast ja auch in deinen letzten Büchern immer schon gute Geschichten erzählt, Geschichten des Gelingens. Nimm uns mal in eine mit, die zeigt, wie man mit dem richtigen Mindset vorwärts kommt.
Genau, also es gibt viele Geschichten. Knauf ist dabei, Chibo ist dabei, B2B und B2C. Wir haben ein Sanitätshaus dabei. Wir haben auch ein Startup dabei. So, und was ich zum Beispiel total interessant finde, ist diese Sanitätshausgeschichte, ne? Sanitätshaus Konopatzky, wo man sagt, das ist in München. Ja, das ist ja eigentlich so ein bisschen für mich so ein bisschen vermufft und da gehen irgendwie jetzt irgendwie alte Leute hin und so weiter und so fort. So, und es ist ganz interessant, dass der Stefan Konopatzky, der CEO und Gründer und Betreiber, der ist sehr stark ins Online-Business reingegangen und der hat eigentlich sehr, sehr früh KI, vor allen Dingen auch schon Sprachbots genutzt, ja, um entsprechend Bestellungen, die auch telefonisch reingehen, also auf der Website, wo man dann irgendwie sagt, hey, man präsentiert irgendwie was, also jemand kommt auf die Website drauf und dann wird irgendwas erklärt und dann muss man irgendwie anrufen, hat man Fragen zum Rezept und so weiter und so fort. Das wird ja auch viel über die Kassen abgerechnet. So, der einfach einen super Sprachbot da installiert hat und den hat er mir vor, ich glaube, 2 Jahren hat er mir den präsentiert und hatte gesagt, hey, ruf mal die Nummer an, Philipp. Und dann habe ich natürlich erstmal den Sprachbot geärgert und habe gesagt, hey, ich bin am Flughafen in München und würde jetzt gerne nach Los Angeles fliegen, welchen Flug gibt's? Konnte natürlich nicht beantworten. Aber die anderen Fragen, ja, die ich hatte, also gesundheitlicher Natur, auch in Bezug auf Produkte und so weiter und so fort, konnte er super beantworten. Ne? Und da hat er natürlich dann die Daten gesammelt und Schnelligkeit, hatte, glaube ich, vorher, glaube ich, 4 Leute, die da in Teilzeit dann in irgendwelchen Callcentern gearbeitet haben. Und das ist natürlich in einem Markt, der natürlich Commodity-Markt ist und wo die Margen gering sind, hat er da eigentlich ein super, super Business aufgebaut. Ja, und auch dort wieder von den Schmerzen kommend. Also er hat natürlich festgestellt, hey, die Leute rufen an, die Beratungsqualität ist nicht so gut, dann muss ich irgendwie zu allen Zeiten die Telefonie abdecken. Was ist, wenn 2 gleichzeitig anrufen und so weiter und so fort? Und er hat natürlich eben mehrere Schmerzpunkte gelöst. Und jetzt kommt aber das Wichtigste, Gabriel, für alle, die da draußen sind. Was musst du haben, um das zu machen? Du musst halt deine Stammdaten ready haben, ne? Du musst halt diese Arbeit, die alle hassen, dieses Fundament in deinem Unternehmen, dass die Produktdaten stimmen, dass du einen FAQ-Katalog hast, welche Fragen kommen rein, was sind die Antworten, ne? Das musst du vorher alles vorbereiten. Also das heißt, shit in, shit out, wenn du jetzt so ein Sprachbot auf deine Desaster-Daten rauslässt, egal ob dein Unternehmen 5 Mitarbeitende hat, 500 oder 5000, ja, dann kommt da natürlich Mist raus. Also das ist auch natürlich was wir machen müssen, was der Stefan gemacht hat. Der hat natürlich an seinen Stammdaten, Kundendaten gearbeitet, der hat an Produktdaten gearbeitet, ja, der hat an dem FAQ-Katalog gearbeitet, der hat natürlich die Telefonate, die vorher von Menschen und Mensch geführt werden, ausgewertet und die Top-Fragen hier genommen, die KI mit den Antworten gespeist und so weiter und so fort. Und das müssen wir natürlich schaffen und da haben viele Angst vor, weil, Gabi, das kostet Geld,
ja.
Das kostet Zeit, da müssen Mitarbeitende drauf arbeiten und da kommen ja erstmal gar keine Ergebnisse. Das
bringt auch erstmal kein Geld.
Ja, genau, das bringt erstmal kein Geld. Genau. Und deswegen ist es das, und da sagen wir auch bei Mut zu KI, das ist Teil der Grundarbeit. Ja, also neben dem Top-Management, die das Thema verstehen müssen, Thema treiben müssen, muss die Basis an Daten stehen. Und wenn die nicht steht, dann brauchst du eigentlich mit KI fast gar nicht anzufangen.
Das war schon 2015 so, als wir uns mit Enterprise Social Networks beschäftigt haben. Und dann hieß es, naja, ich finde in der Suche nichts. Und es wurde sehr schnell klar, dass einfach die Daten nicht richtig gelabelt waren und keine Versionierung stattfand und nichts. Und so ist es jetzt im großen Stile eigentlich auch noch. Sehr schön.
Genau, richtig.
Was glaubst du, wo stehen wir in einem Jahr? Glaubst du, dass wir in Deutschland auch im Mittelstand Fortschritte machen werden? Du denkst ja in Chancen und bist radikaler Optimist, wie wir wissen. Von daher nehme ich mal an, dass du das schon unterstellst.
Gut, also wir müssen, also das Wichtige ist, Gabriel, wir müssen in der Breite umschalten. Das ist übrigens auch auf politischer Ebene. Ne? Also genauso müssen wir in den Ministerien auch bei der Arbeit mit dem Bürger mehr und mehr digitale Prozesse und KI einsetzen. Ich meine, das ist uns allen klar, aber haben wir zum Glück ja auch einen Minister, der sich jetzt ja darum kümmert, ja. Mehr oder weniger erstmalig in der Execution, das ist ja auch gut so. So, und genau, und da müssen wir einfach Vertrauen haben. Und ich finde zum Beispiel auch, was die Bundesregierung gemacht hat, so ein Portal, das ist ja so eine Art Beschwerde- und Verbesserungsportal. Vielleicht kannst du das in den Shownotes mal zeigen. Ich habe vergessen, wie es heißt. Mhm. Ich habe das auch mal gepusht vor einem halben Jahr, wo dann Bürger sagen können, hey, den Prozess habe ich erlebt und das war einfach nicht gut und vielleicht könnte man das so und so machen. Ich sage ja immer, radikale Nutzerzentrierung, das ist zum Beispiel mega. Jetzt nicht wünsch dir was an Features, sondern im Sinne von, ich habe ein Problem, ich bin nicht weitergekommen, das hat lange gedauert, dann eigentlich könnte man das so und so machen. Ja. Und das müsste man natürlich, muss man genauso auch in den Unternehmen machen. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, in dem Jahr werden wir megamäßig unterwegs sein, wenn wir endlich mutig sind und wenn wir mit Geschwindigkeit arbeiten und wenn wir vom Nutzer und von der Nutzerin kommen und so diese Probleme, die wir alle haben im Alltag, bei der Arbeit, wie auch immer, wenn wir da die KI und die Digitalisierung nutzen, um diese Themen zu lösen. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Wenn das nicht so ist, dann kommen wir zur Wirtschaft. Die Wettbewerber international, die werden das alle machen.
Die warten nicht.
Das heißt, schau dir Großprojekte an, die ausgeschrieben werden. Wenn das ein französisches Unternehmen oder am besten, am schlimmsten noch ein chinesisches Unternehmen macht und die Ausschreibungsunterlagen oder das Angebot innerhalb von einer Stunde mit KI liefert und wir Deutschen brauchen bei komplexen Produkten 6 Wochen, ja, Gabriel, dann kannst du dir überlegen, wer wahrscheinlicher vielleicht den Auftrag kriegt. So, und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir das verstehen müssen, dass wir da, genau, einfach mutig voranschreiten und die Dinge ausprobieren. Ja. Ich bin aber voller Hoffnung natürlich.
Ja, natürlich. Gibt es da noch etwas, was du dir irgendwann mal trauen willst, was du dir vorgenommen hast?
Ja. Ich
jetzt bin ich gespannt.
Ja, hab ich.
Bungee-Jumping
also,
oder was?
Nee, schlimmer, viel schlimmer. Wir kommen ja 2028, kommen wir wieder zurück nach Deutschland, das steht ja fest. Also wir haben noch ungefähr 2 Jahre und ich muss ja mindestens einmal aufs Surfbrett. Ja, das Gute ist, ein Kumpel von mir hat gesagt, Philipp, das Schöne ist, wenn du so ein Wetsuit anhast, da sieht jeder total geil drin aus, wenn du so ein Wetsuit mit so einem Surfboard machst. Hauptsache, du hast nicht Badehose oben ohne. Das wäre ja natürlich dann bei mir so ein Thema. Genau, also das heißt aufs Surfbrett. Das möchte ich hier noch mal schaffen. Und ja, da könnte ich mir jetzt mal hier Richtung zweite Jahreshälfte mal einen Lehrer nehmen oder nächstes Jahr. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Also das ist mein
Vielleicht
Ziel.
Vielleicht triffst du ja Jürgen Klinsmann draußen auf der Welle. Dabei natürlich
absolut,
viel Spaß
genau.
Weiterhin. Und wir freuen uns auf das Buch Mut zur KI, ist im Gabal Verlag jetzt schon erschienen, wenn dieser Podcast zu hören ist. Also alles natürlich in den Shownotes. Schön, dass du wieder da warst, Philipp. Viel Erfolg mit dem Buch. Bleib gesund.
Dank dir.
Mutig, optimistisch, natürlich sowieso. Von daher bis bald. Auf Wiederhören.
Danke euch. Alles Gute. Auf Wiederhören. Genau.
Ciao.
Nach Deutschland. Ciao.